IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
In der chinesischsprachigen Literatur ist zu lesen, dass China den Anspruch hat, eine große Polarmacht zu werden und dass es eine nachhaltige Nutzung der Antarktis anstrebt. Viele westliche Länder sind deshalb alarmiert.
Die Antarktis war lange ein Ort, an dem es nur um Forschung ging, gemeinsam und länderübergreifend. Heute spielen wirtschaftliche und politische Konflikte auch dort eine immer größere Rolle. Später mehr dazu. Davor tausende Tote im Zusammenhang mit einem gängigen Medikament. Wie kann das sein? Antworten gibt's hier.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Pregabalin. Das ist ein Wirkstoff, der häufig verschrieben wird. Bekannt ist er unter dem Medikamentennamen Lyrica, Pregabador, Pregatab, gibt noch mehrere andere. Und das bekommen unter anderem Menschen, die unter Epilepsie leiden. Oder man gibt es auch bei Angststörungen oder bei sogenannten neuropathischen Schmerzen, also Schmerzen wegen einer Störung im Nervensystem. Überall dort hilft der Wirkstoff gut. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren immer wieder Todesfälle im Zusammenhang mit Pregabalin. In England sogar mehrere tausend. Und auch in Deutschland sind schon Menschen gestorben, die Pregabalin eingenommen hatten. Dazu muss man aber gleich vorweg sagen, das waren fast immer Fälle von massivem Medikamentenmissbrauch. Jenny von Sperber erklärt es ausführlich.
Thomas Tölle ist Neurologe und Psychologe am Klinikum rechts der Isar in München und er gibt Entwarnung. Pregabalin sei nach wie vor bei verschiedenen Krankheitsbildern das richtige Medikament. An erster Stelle nennt er die Epilepsie. Aber auch bei chronischen Schmerzen, die durch Störungen im Nervensystem entstehen, oder bei Angststörungen kann es helfen.
Das ist ein sehr wirksames Medikament, das dadurch wirkt, dass es die Übererregbarkeit von Nervenzellen reduzieren kann. Das zentral an dieser Erregbarkeitssteuerung teilnimmt, diese nach unten regulieren kann. Und wenn man dem einen Namen geben könnte, könnte man sagen, zurück zur Ruhe.
Der Bedarf ist offenbar groß. 5,5 Millionen Packungen wurden im Jahr 2021 in Deutschland verkauft. Das liegt auch daran, dass diese Krankheiten eben weit verbreitet sind und die Nebenwirkungen sich im Rahmen halten.
Da wird etwas Schwindel beschrieben, etwas Schlafbedürfnis erhöht. Eine gewisse Benommenheit.
Auch eine gewisse Euphorie sei als Nebenwirkung bekannt, weshalb Ärzte bei suchtgefährdeten Patienten vorsichtig seien. Bei manchen Menschen kann es offenbar auch zu suizidalen Gedanken kommen und in sehr seltenen Fällen kann tatsächlich das Risiko für einen Suizid steigen. Das muss ein Arzt den Patienten erklären, sie gut vorbereiten und begleiten. Wie kommt es aber, dass auf einmal so viele Menschen, die das Medikament genommen haben, gestorben sind? Auch in Bayern gab es diese Fälle. Der Psychiater und Psychotherapeut Oliver Pogarell vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität sagt, die betroffenen Patienten hätten Pregabalin auf eigene Faust eingenommen.
Menschen, die Pregabalin missbräuchlich einnehmen, kommen oftmals zu einer sehr raschen Dosissteigerung. Und bei sehr hohen Dosen, da kann Pregabalin dann zunehmend gefährlich werden. Und das kann gehen bis zu einem Koma, wo die Patienten tief bewusstlos sind. Und zusätzlich ist mittlerweile gut bekannt, dass es zu einer Beeinträchtigung der Atemfunktion kommen kann. Und das kann dann auch mit einer Todesfolge einhergehen.
Die Gefahren bei einer Überdosierung kennt auch Thomas Tölle. Das passiere aber nicht bei Menschen, die Pregabalin verschrieben bekommen und ordnungsgemäß einnehmen. Das Medikament sei mittlerweile aber auch als Straßendroge auf dem Schwarzmarkt zu kriegen.
Da werden dann nicht nur die Maximaldosierungen, die da vorgegeben sind, von 600 Milligramm, sondern da werden von den betreffenden Personen 7.000 oder 15.000 Milligramm eingenommen, also das 10-20-fache der vorgesehenen maximalen Dosierung. Und da hat es natürlich dann beträchtliche Gefahren.
Wenn man es dann noch mit anderen Substanzen kombiniere, wäre damit eine Art Spiel mit Gas und Bremse möglich, so der Neurologe.
Also mit dem, was immer, Kokain oder Heroin, auch mit substituierten Opiaten wie dem Methadon, wird schwer aufs Gas getreten. Und dann kommen die Patienten im normalen Alltag versuchsweise mit dem Pregabalin wieder runter auf normale Temperatur und Geschwindigkeit. Und wenn Sie das natürlich in einem exzessiven Maße tun, ist nachvollziehbar, dass das die Maschine auf Dauer überfordert. Und zwar nicht nur die Denkmaschine, sondern auch die, die sie am Leben erhält.
Und so führt dann eine viel zu hohe Dosierung und das Mischen verschiedener Substanzen im schlimmsten Fall zum Tod. Wer die Tabletten aber vom Arzt verordnet bekommt und wie mit dem Arzt besprochen einnimmt, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Dann kann Pregabalin eine wirksame und auch sichere Hilfe sein.
Jenny von Sperber war das mit Erklärungen zu dem Medikament Pregabalin und wie gefährlich es werden kann, wenn man es ohne ärztliche Verschreibung einnimmt, krass überdosiert und zusätzlich noch aufputschende Drogen nimmt. Nur um es nochmal deutlich zu machen. Jan Remy ist da. Er ist Neurologe und Leiter des Epilepsiezentrums an der Uniklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herr Remy, Pregabalin, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das Thema Wechselwirkungen, das gibt's doch auch, wenn Medikamente streng nach Vorschrift eingenommen werden.
Wechselwirkungen bei Medikamenten sind was ganz, ganz Häufiges, weil viele Menschen nicht ein Medikament kriegen, sondern mehrere Medikamente und wir das dann bedenken müssen. Und vielleicht sogar nicht nur von Medikamenten mit anderen Medikamenten, sondern auch zum Beispiel von Medikamenten mit bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Grapefruitsaft. Das hört man manchmal in der Apotheke. Vorsicht, zu diesem Medikament dürfen Sie keinen Grapefruitsaft trinken,
Was
weil das
der?
Den Abbau von Medikamenten hemmt. Das heißt, da in der Verstoffwechselung von Medikamenten können wir vor allem Wechselwirkungen haben und die gilt es im Alltag zu beachten.
Was sind so die Klassiker, die man quasi schon im Studium lernt? Achtung, da geht die Alarmlampe los, weil die machen ganz viel mit anderen Sachen.
Einmal gibt es die Wechselwirkungen auf dem Boden der Verstoffwechslung eines Medikaments und dann die Wechselwirkungen bei der Wirkung eines Medikaments.
Was heißt das? Was ist der Unterschied?
Bei der Verstoffwechslung ist es zum Beispiel, wenn ein Medikament in der Leber abgebaut wird und ein anderes Medikament auch in der Leber abgebaut wird, dann kann es sein, dass Medikament 1 den Abbau von Medikament 2 erhöht oder erniedrigt. Das heißt, von Medikament 2 sind dann mehr oder weniger als erwünscht im Körper oder an der Niere oder an Bluteiweißen. An all diesen Stellen können Wechselwirkungen auftreten. Die sind relativ häufig, aber auch relativ gut bekannt, weil man sie sehr einfach testen kann. Und mittlerweile ist es so für diese Verstoffwechselwirkungen, da gibt es Computerprogramme. Wenn in der Apotheke ein Medikament abgegeben wird, dann leuchtet dann direkt auf, Vorsicht, ist kontrolliert, ob der Patient Medikament B, C oder D hat.
Also da kriegt der Apotheker direkt einen Hinweis, bitte nochmal nachfragen.
Und typischerweise ist ja so, dass die Patienten bei der Apotheke ja nicht nur dieses eine Medikament holen, sondern die sind dort bekannt, die haben ihre Stammapotheke, da ist vielleicht die ganze Arzneimittelliste hinterlegt. Und davor wird gewarnt, auch die Verschreibungssoftware von Ärzten, auch die beinhaltet das.
Meine 85-jährige Nachbarin, die hat jetzt so eine ganze Batterie mit ihren Tabletten und jeden Tag eine ganze Handvoll, die sie da nehmen muss. Und ich weiß, die hat ein paar davon im Krankenhaus verschrieben bekommen, ein paar vom Hausarzt, ein paar von der Kardiologin. So, und jetzt schwierig?
Das kann schwierig sein, wenn man es so von außen betrachtet, diese Situation, dass verschiedene Ärzte, Ärztinnen das Medikament begonnen haben. Aber wenn das zusammengeführt wird, eben wie Sie gerade sagen, beim Hausarzt, der das alles in den Bundesmedikationsplan einträgt, an diesem Punkt passiert sehr häufig der Interaktionscheck,
also der
die
hat schon
Überprüfung
einen Überblick.
Der Wechselwirkung. Mhm. Das ist das eine, wenn man es wirklich alles betrachtet. Aber es gibt auch so eben so ein paar typische Medikamente, von denen man es weiß. Das war ja Ihre erste Frage. Also zum Beispiel Medikamente gegen Epilepsie. Da gibt es Phenytoin und Carbamazepin. Zwei Medikamente, die gar nicht mehr so häufig verwendet werden. Die beschleunigen den Abbau von manchen anderen Medikamenten. Ganz typischerweise ist es so, dass Pilzmedikamente, vor allem so Medikamente, die eine schwere Infektion des ganzen Körpers behandeln, die hemmen den Abbau von manchen Medikamenten. Und da muss man aufpassen. Diese typischen Wechselwirkungen, die, glaube ich, sind den meisten Ärzten bekannt, wenn sie eben nicht diesen Interaktionscheck, den Wechselwirkungsüberprüfung schon in ihrem Programm in der Praxis eingebaut haben.
Sie haben vorhin von zwei verschiedenen Wechselwirkungen gesprochen.
Die zweite Art der Wechselwirkung nennen wir die pharmakodynamische Wechselwirkung. Die erste war die pharmakokinetisch. Pharmakodynamik heißt, dass am Wirkort oder in der Wirkweise es Wechselwirkungen gibt.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, das Beispiel wäre die Wechselwirkung von Pregabalin und schweren Schmerzmedikamenten. Beide Medikamente können sedierend, also dämpfend wirken. Und beide Medikamente können auch auf die Atmung dämpfend wirken.
Das heißt, da wird es gefährlich.
Das eine Medikament kann vielleicht noch nicht ausreichend gefährlich sein, aber wenn beide zusammenkommen und vor allem eben bei missbräuchlicher Verwendung. Dann addiert sich diese schlechte Nebenwirkung noch mal mehr und kann dann zum Beispiel gefährlich oder sogar tödlich sein.
Jetzt ist es so, bevor ein Medikament auf den Markt kommt, wird natürlich in Studien aufwendig geprüft, Wirkweise, Sicherheit, auch unerwünschte Nebenwirkungen. Wie ist es mit möglichen Wechselwirkungen? Werden die vor Zulassung auch schon überprüft und getestet?
Wechselwirkungen von Medikamenten werden in Studien auch schon geprüft. In diesen beiden Bereichen, nämlich vor allem in der Verstoffwechslung, da wissen wir sehr gut, ob es da ein Problem gibt. Das gehört mittlerweile dazu, dass man zum Beispiel die Leberverstoffwechslung sich anschaut. Auch die Wechselwirkungen auf dieser Wirkweisenebene wird überprüft, wenn man einen Hinweis hat, dass da ein Problem bestehen könnte, zum Beispiel wenn Medikamente müder machen, wenn sie sedieren, also dämpfen. Das wird in Studien überprüft. Selteneren Wechselwirkungen, die können von Studien manchmal nicht gut genug erfasst werden.
Und wenn jetzt in der Anwendung das Medikament ist schon da, wird verschrieben, wirkt gut und da könnten ja jetzt nach und nach im Laufe der Jahre vielleicht sogar erst die ein oder andere Wechselwirkung auftauchen. Sprich, da haben jetzt wahrscheinlich sowohl Patienten als auch Ärztinnen als auch Behörden dann noch so eine Art Überwachungs- und Meldejob, oder? Wer macht da was?
Genau, die Ärzte haben die Aufgabe, wenn Patienten Nebenwirkungen berichten, Patienten berichten ja Nebenwirkungen, nicht Wechselwirkungen, dass wir uns Gedanken machen, könnte das eine Wechselwirkung sein bei dem Patienten, der mehrere Medikamente kriegt, dann können wir Ärzte das melden. Das wäre die eine Möglichkeit, die die Ärzte haben, an eben Firmen oder Behörden.
Das setzt aber voraus, dass Patienten, Patientinnen auch wirklich offen über diese Wirkungen sprechen, die sie nicht haben wollen. Das passiert nicht immer, oder?
Die Frage, ob Patienten das berichten, ja, nein, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass viele Patienten tatsächlich Nebenwirkungen berichten wollen. Da brauchen sie aber, da sind wieder wir Ärzte gefragt, das richtige Gesprächsforum, damit sie berichten können, dass wir nicht gehetzt sind, dass wir ernsthaft danach fragen. Und die Herausforderung ist es, dass Patienten das ja subjektiv berichten, wir das aber einordnen müssen in der Frage, wo kommt diese Nebenwirkung, die vielleicht eine Wechselwirkung ist, denn her? Schwindel kann vieles bedeuten. Und da müssen wir einordnen, von welchem Teil des Körpers, von welchem Teil des Gehirns kommt es her.
Eine schöne Sache ist immer, sich umzuschauen und festzustellen, andere Länder, andere Systeme machen es vielleicht noch ein bisschen besser. Wo könnten wir uns da was abschauen?
Also wie immer können wir, was solche Sachen angeht, auf die nordischen Länder schauen, die sehr viel bessere Registerdaten haben. Da sind alle Gesundheitsdaten sehr gut schon in Vorratshaltung. Da können wir reinschauen. Das ist ein Wechselspiel zwischen Datenschutz und so, wenn Sie wollen, Patientenschutz. Da sind wir in Deutschland eher auf der Datenschutzseite. Hat viele Gründe. Das ist eine im Grunde gesundheitspolitische Diskussion. Es würde mich freuen, wenn wir mehr Registerdaten zur Verfügung hätten. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dahin. Dann könnten wir sowas vielleicht auf einen Knopfdruck ein paar Sachen analysieren und dann noch konkreter nachfragen, wie war es denn mit diesem Medikament, mit jedem Medikament, welche Nebenwirkungen oder welche Folgediagnosen sind aufgetreten.
Wechselwirkungen bei Medikamenten, wie kann man sie vermeiden oder zumindest minimieren? Der Neurologe Jan Remy von der LMU-Uniklinik in München hat dazu hilfreiche Antworten gegeben. Danke für Ihre Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte. Das ist ein wichtiges Thema.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Und das macht heute Helmut Nordwig. Wir starten mit Fußball.
Ja, da ist manchmal auch die Wissenschaft gefragt. In dem Fall künstliche Intelligenz, KI, die soll manchmal Standardsituationen wie zum Beispiel Eckbälle vorhersagbarer machen. Da ist es ja so, dass fast alle Spieler in der Nähe vom Strafraum sind. Aber es ist natürlich sehr wichtig, wer genau wo ist. Und vor allem, was die Einzelnen nach dem Schuss machen von beiden Mannschaften. Jetzt haben Forscher von Google, es waren übrigens 22 Männer und eine Frau, einen KI-Assistenten entwickelt, nur einen von mehreren, die jetzt gerade kommen für den Fußball. Dieser Assistent, der hat gelernt aus tausenden Spielen, tausende von Bewegungsdaten hat er berücksichtigt in tatsächlichen Spielsituationen. Der FC Liverpool hat hier seine Daten zur Verfügung gestellt. Dann hat er auch Größe und Fitness der einzelnen Spieler zur Verfügung berücksichtigt. Und dann kann diese KI bei jedem Eckball, bei jeder beliebigen Spielerstellung sagen, was passiert, wer den Ball als erster kriegt, mit welcher Strategie der Ball am ehesten ins Tor kommt.
Ja, und dann bleiben alle stehen und warten, bis die KI das ausgerechnet hat, oder wie?
Nein, so ist es natürlich nicht gedacht. Es ist nicht für die Spielsituation, sondern zur Vorbereitung. Jedenfalls in 90% der Fälle, da sagen Trainer, diese KI, die löst es besser als das, was ich mir ausgedacht hätte.
Ui, das ist aber interessant. Heißt, der Trainer wird irgendwann mal überflüssig?
Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Schon gar nicht jetzt für die kommenden Länderspiele, zum Beispiel gegen Frankreich. Schon deswegen nicht, weil, wenn es das erstmal auf dem Markt gibt, vor einem Spiel beide Mannschaften diese KI nutzen und ihre Taktik dann entsprechend optimieren können.
Klar.
Nächstes Thema, E-Zigaretten. Die sind ja beliebt bei Ex-Rauchern und bei Jugendlichen, da sie angeblich weniger schädlich sind. Eine Studie zeigt jetzt, dass das vielleicht doch nicht stimmt.
Also E-Zigaretten sind ähnlich gefährlich wie die normalen?
So ganz klar ist es noch nicht, aber eins haben Forschende aus Innsbruck jedenfalls gezeigt. Das Erbgut der Zellen, das verändert sich bei den Nutzern von E-Zigaretten so ähnlich wie bei Rauchern. Und zwar geht es da jetzt nicht um Genveränderungen an sich, sondern um sogenannte epigenetische Veränderungen. Das bedeutet, die DNA, die bleibt selber so, wie sie ist, aber es kommt eine Markierung dran und die Markierung sagt dann der Zelle, dieses Gen benutze bitte häufiger. Mhm. Und jetzt ist es so, dass in den Zellen der Mundschleimhaut, da sieht diese Epigenetik bei den Nutzern von E-Zigaretten ziemlich ähnlich aus wie bei Rauchern. Und zwar so, dass sich aus diesen Zellen der Mundschleimhaut vielleicht Krebs entwickeln könnte.
Also habe ich es richtig verstanden? Zumindest beim Mundkrebs heißt es, dass Dampfen wahrscheinlich kein Gewinn ist im Vergleich zum normalen Rauchen.
So sieht es aus. Es zeigt aber auch, dass über diese E-Zigaretten noch viel mehr geforscht werden muss. Und zweitens kann man ja einstweilen mal die Finger davon lassen. Jetzt geht es noch um das Liebesleben der Fadenwürmer.
Ich habe Bilder im Kopf.
Ja, diese Fadenwürmer, die findet man in jedem Komposthaufen. Bei denen gibt es Männchen und Zwitter.
Keine Weibchen?
Nein, keine Weibchen, sondern diese Zwitter, die können Eier legen und zugleich Sperma bilden. Könnten sich also selbst befruchten, das machen die aber nicht immer, sondern die Männchen sind ja auch noch im Spiel und die paaren sich eben gerne mit den Zwittern. Und da haben Forscher jetzt entdeckt, wie die Männchen sich die Partner suchen.
Und zwar?
Das Riechen ist entscheidend und das Berühren. Also man kann sich das buchstäblich so vorstellen, dass die Männchen abklopfen, einen potenziellen Partner. Ist es überhaupt ein Zwitter?
Noch mehr Bilder im Kopf.
Ja, die fühlen sich sozusagen ein bisschen anders an als Männchen. Und dann schnüffeln sie. Außerdem ist er alt genug, gesund, gut ernährt. Und ganz wichtig, hatte dieser Zwitter schon mal Sex mit einem anderen? Das mögen die Männchen nämlich gar nicht und lassen solche Tiere eher links liegen.
Helmut Nordwig war das mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mit KI im Fußball, E-Zigaretten und Krebsrisiko und Fadenwurm-Erotik im Komposthaufen. Danke dir. In der Antarktis ist jetzt Herbst. Am Südpol selbst ist es schon wieder dunkel. Polarnacht. Durchgehend jetzt ein halbes Jahr lang. Dort, wo in der Antarktis die Neumeier-Station liegt, die deutsche Forschungsstation, dort dauert die Polarnacht nur 2 Monate. Aber ist auch noch ganz schön lang. Im Winter sind überhaupt nur wenige Forschungsstationen besetzt in der Antarktis. Da kommt dann auch niemand vorbei. Kein Schiff, kein Flugzeug. Insgesamt überwintern dort rund 1000 Menschen aus vielen Nationen. Neben den Deutschen auch Amerikanerinnen, Chinesen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus Belgien, Australien, Indien, Norwegen, Russland, Japan und noch andere. Und dieses Neben und auch Miteinander hat jahrzehntelang in der Antarktis sehr gut geklappt. Politische Konflikte waren außen vor, selbst im Kalten Krieg. Das hat sich aber in den letzten ungefähr 10 Jahren geändert.
1961, in einer besonders eisigen Zeit des Kalten Kriegs, als in Berlin die Mauer gebaut wird, begegnen sich die erbitterten Gegner aus Ost und West, bildlich gesprochen, in der Antarktis und schließen einen Vertrag, erzählt Daniela Liggett von der University of Canterbury in Neuseeland.
Sie kamen überein, dass es im Interesse der gesamten Menschheit sei, die Antarktis dem Frieden und der Forschung zu widmen.
Heute bilden die stimmberechtigten Vertragsstaaten des Antarktis-Vertrags, zu denen auch Deutschland gehört, eine Art Regierung der Antarktis. Sie müssen einstimmig entscheiden. Die Idee aus dem Kalten Krieg funktionierte viele Jahrzehnte lang gut, bis auch dort die Corona-Pandemie viele Routinen ins Trudeln brachte.
Man konnte nicht so viele Forschende für Beobachtungen dorthin bringen wie früher, die auch das Fachwissen dafür haben. Deshalb hat man sich abgemüht, die Aufgaben irgendwie zu bewältigen. Die Überwinterer sind länger geblieben, weil ja auch niemand sie abgeholt und durch andere Forschende ersetzt hat. Sie konnten einige der Beobachtungen machen. Aber viele wurden unterbrochen, zum Beispiel ein Projekt zu Algen, weil man dafür spezielle Kenntnisse und Geräte braucht. Es sind auch lange Datenreihen betroffen, die im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957-58 beginnen. Die haben jetzt Lücken.
Und die Pandemie hat eine Entwicklung verstärkt, die sich schon länger abzeichnete. Es gibt immer mehr Konflikte im internationalen Entscheidungsgremium des Antarktisvertrags. Anfangs waren es 12 stimmberechtigte Länder, inzwischen sind es 29.
Mit mehr Entscheidern am Tisch wird es schwieriger voranzukommen, weil Entscheidungen einstimmig fallen müssen. Zum Beispiel bei Regelungen für den Tourismus oder Umweltthemen. Die Führung ist ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht geworden. Und die Pandemie hat das noch verstärkt.
Das spürt auch Stefan Hein, umweltpolitischer Sprecher des Alfred-Wegener-Instituts. Er sitzt in der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, kurz KAMLA, die zum Antarktis-Vertragssystem gehört. Sie regelt einerseits die Fischerei, mit Erfolg. Bisher gibt es keine Überfischung im Südpolarmeer. Andererseits ist KAMLA aber auch für den Artenschutz zuständig, weniger erfolgreich. Seit Jahren wird ein Schutzgebiet im Weddellmeer diskutiert.
Es kommt immer mehr der Eindruck zustande, dass es verschiedene Nationen gibt, die zukünftigen Interessen in der Antarktis nicht gefährden wollen oder nicht belasten wollen. Diese Nationen wissen vielleicht noch gar nicht, was sie in 20, 30 Jahren in der Antarktis unternehmen möchten. Aber es ist jetzt für diese Nationen einfacher, solche Schutzgebiete nicht zu unterstützen.
Ein Gegner eines solchen Schutzgebiets und anderer ökologischer Maßnahmen ist China, das seit 1985 entscheidungsberechtigt ist. Lange Zeit hat das Land eher still zugehört bei den Beratungen, erzählt Daniela Liggett. Das hat sich geändert. 3 der 5 chinesischen Forschungsstationen gingen seit der Jahrtausendwende in Betrieb, die letzte erst im Februar.
In der chinesischsprachigen Literatur ist zu lesen, dass China den Anspruch hat, eine große Polarmacht zu werden und dass es eine nachhaltige Nutzung der Antarktis anstrebt. Viele westliche Länder sind deshalb alarmiert. Für sie gilt, dass eine Nutzung der Antarktis im Wesentlichen ausgeschlossen ist.
Bei so einer Diskussion ist es natürlich interessant zu wissen, an was zum Beispiel in den chinesischen Forschungsstationen gearbeitet wird.
Unter dem Antarktisvertrag gibt es ja auch Regeln, dass man sich gegenseitig inspiziert. Während der Corona-Pandemie natürlich war das nur sehr eingeschränkt möglich, aber jetzt fangen die Inspektionen wieder an. Und im Rahmen dieser Inspektion wird auch detailliert nachgefragt, welche Daten da gewonnen werden, wo diese Daten für benutzt werden.
Solche Inspektionen machen 2 Länder gemeinsam und sie suchen sich selbst aus, welche Station sie besuchen möchten. Das wird nur so kurz vorher angekündigt, wie es nötig ist, damit die sich auf die Unterbringung von Gästen vorbereiten kann. Gemeinsam mit Russland sind solche Inspektionen seit dem Überfall auf die Ukraine allerdings nicht mehr möglich. Es gibt derzeit keine Kontakte zwischen den Forschenden. Und durch die Mitglieder des Antarktisvertrags geht ein Riss.
Das polarisiert und blockiert eine Einigung in diesem System, das auf Konsens basiert.
Russland hat sogar im Schwarzen Meer das ukrainische Antarktis-Forschungsschiff beschossen. Internationaler Konsens über Forschung und Umweltschutz in der Antarktis, der im Kalten Krieg gelungen ist, wird heute immer schwieriger.
Renate L. über Konfliktlinien der Weltpolitik, die mittlerweile sogar an einem der abgelegensten Punkte der Erde zu spüren sind, in der Antarktis. Wer Lust hat auf mehr Kälte, Weite und viel Schnee und Eis? In der ARD-Audiothek findet, wer mag, ein Bayern 2 Radiowissen über die Geschichte der Antarktiseroberung zum Beispiel und auch eine Folge über den Polarforscher Fridtjof Nansen oder über die indigene Ada Black Jack auf Arktis-Expedition. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.